Wir freuen uns sehr, dass wir hier sind, und ich hatte heute Morgen schon zu Hause meiner Frau gesagt, ich freue mich heute richtig der Gemeinde zu dienen. Ihr seid wichtig, es ist nicht Zufall, dass ihr hier seid. Es ist eine wunderschöne Zeit, jedes Jahr an den Advent sich erinnern zu lassen. Natürlich gibt es auch Geschenke, aber das ist zweitrangig. Wichtig ist, ja, dass wir wissen, dass der Herr Jesus wiederkommen wird, und daran jedes Mal per Kalender dran erinnert zu werden, das ist schon ein Luxus, oder nicht? Wir bringen Grüße mit auch von der Schule, und wir sind vom Kniebis heruntergefahren, und kurz bevor wir bei euch angekommen sind, haben wir kurz bei Aldi gehalten, um unser Auto von unserem Eis und Schnee noch zu befreien. Könnt ihr euch vorstellen, da oben ist es schön, aber auch kalt. Ja, es ist herrlich, und wie du auch gesagt hast, Bruder Hansi, der Herr stellt uns dahin, wo wir dienen sollen, und gibt uns auch die Kraft für den Dienst. Wir danken euch für eure Gebete. Wir beten auch für euch. Der Herr segne euch, und Gott hat mir auch für heute auch ein ganz besonderes Wort. Es ist kein ganz besonderes, es ist sein Wort, aber doch, denke ich, ein Wort aufs Herz gelegt, wo ich denke, dass es für euch als Gemeinde auch dran ist. Und natürlich hat es auch mit Advent zu tun. Wir befinden uns, wie wir ja schon gehört haben, vor der Wiederkunft Jesu. Heute ist der dritte Sonntag im Advent. Und meine Frau und ich, wir lesen morgens diese Tageslosungen zusammen, und heute Morgen dachte ich mir, das bringe ich jetzt einfach mal mit. Und natürlich ist es ein Wort zum Advent, aber ein ganz besonderes. Bereitet dem Herrn den Weg, denn siehe, der Herr kommt gewaltig. Das stammt aus Jesaja 40, Verse 3 und 10. Daran möchte Gott uns heute erinnern, dass es um mehr geht als Geschenke, dass es um mehr geht als das Weltgeschehen. Das hat alles Gott im Griff. Es geht um unser Leben. Es geht um unsere Erwartungshaltung. Es geht auch um unser Dasein. Und darüber möchte ich heute Morgen sprechen. Gott hat mir dieses Gleichnis aufs Herz gelegt aus Matthäus Kapitel 25. Und der Titel, den habe ich einfach mal so genannt: Bleibe dran und investiere über das Arbeiten in Gottes Reich. Das ist ein ganz toller Text, wie ich finde. Lasst uns den Text Verse 14 bis 30 zunächst einmal lesen. Denn es ist wie bei einem Menschen, der außer Landes reiste, seine eigenen Knechte rief und ihnen seine Habe übergab. Und einem gab er 5 Talente, einem anderen 2, einem anderen 1. Einem jeden nach seiner eigenen Fähigkeit, und reiste außer Landes. Sogleich aber ging der, welcher die 5 Talente empfangen hatte, hin und handelte mit ihnen und gewann andere 5 Talente. So auch der, der die 2 empfangen hatte, auch er gewann andere 2. Der aber das eine empfangen hatte, ging hin, grub ein Loch in die Erde und verbarg das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit aber kommt der Herr jener Knechte und rechnet mit ihnen ab. Und es trat herbei, der die 5 Talente empfangen hatte, und brachte andere 5 Talente und sagte: Herr, 5 Talente hast du mir übergeben. Siehe, andere 5 Talente habe ich dazu gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm: Recht so, du guter und treuer Knecht. Über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Geh hinein in die Freude deines Herrn. Es trat aber auch herbei, der die 2 Talente empfangen hatte, und sprach: Herr, 2 Talente hast du mir übergeben. Siehe, andere 2 Talente habe ich dazu gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm: Recht so, du guter und treuer Knecht. Über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Geh hinein in die Freude deines Herrn. Es trat aber auch herbei, der das eine Talent empfangen hatte, und sprach: Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät, und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich und ging hin und verbarg dein Talent in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. Sein Herr aber antwortete und sprach zu ihm: Böser und fauler Knecht, du wusstest, dass ich ernte, wo ich nicht gesät, und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe? So solltest du nun mein Geld den Wechslern gegeben haben, und wenn ich kam, hätte ich das meine mit Zinsen erhalten. Nehmt ihm nun das Talent weg und gebt es dem, der die 10 Talente hat. Denn jedem, der hat, wird gegeben und überreichlich gewährt werden. Von dem aber, der nicht hat, von dem wird selbst, was er hat, weggenommen werden. Und den unnützen Knecht werft hinaus in die äußere Finsternis, da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Vater, danke für dein Wort. Danke für die Zeit, die wir jetzt gemeinsam haben dürfen, dass wir deinem Heiligen Geist lauschen dürfen, dieser sanften Stimme. Und ich danke dir, dass dein Geist der Geist der Wahrheit ist, der Geist der Wirklichkeit. Du weißt, wo wir heute Morgen stehen. Du siehst uns ins Herz. Du kennst uns. Danke dafür. Wir wollen jetzt unsere Herzen öffnen. Und Herr, selbst wenn wir sie jetzt noch nicht öffnen, du uns aber an unser Herzenstür pochst, wollen wir dieses Herz auftun. Segne dein Wort und sprich du zu uns. Wir danken dir für die Gnade im Namen Jesu. Amen. In der Luther-Übersetzung, das ist die revidierte Elberfelder, aus der wir gelesen haben, in der Luther-Übersetzung ist dieses Gleichnis überschrieben mit von den anvertrauten Zentnern. Ich erinnere mich an meine Kindheit. Wir hatten einen Garten und jedes Jahr haben meine Eltern Kartoffeln angebaut, Kartoffeln. Und jedes Jahr, wenn die Ernte war, dann mussten wir alle anrücken. Und das war harte Arbeit. Und ein Zentner Kartoffeln zu schleppen als Kind im Tandem mit meinem Bruder zusammen, das war schwer. Also hier geht es um etwas wirklich Schweres. Das bedeutet, das ist Gott auch wichtig, was hier uns auch mitgeteilt wird. Diesen 3 Verwaltern in unserem Gleichnis kommt eine große Verantwortung zu. Das ist nicht einfach so einfach mal erzählt, sondern es geht wirklich um etwas Wesentliches. Ich möchte uns ein bisschen mehr Kontext geben. In Matthäus Kapitel 24 und 25, da spricht Jesus über die Endzeit. Also wir reden auch hier oft über diese sogenannten Endzeitreden. Und es werden insgesamt 3 Gleichnisse erzählt von Jesus. Und danach spricht Jesus über das Weltgericht, das ansteht. Und diese 3 Gleichnisse sind auch hochinteressant und die sind nicht durch Zufall so auch angeordnet. Und auch vom Inhalt her finde ich das eine wunderbare Zusammenstellung. Das erste Gleichnis hat auch mit Advent zu tun. Wie auch das 2. Gleichnis und wie auch unser 3. Gleichnis. Alle 3 haben mit Advent zu tun. Nun, das 1. Gleichnis finden wir in 24, Verse 45 bis 51. Ein Knecht ist von seinem Herrn mit der Aufgabe betraut worden, während seiner Abwesenheit andere Mitknechte mit Essen zu versorgen. Also als Leiter sozusagen seine Mitarbeiter verantwortungsvoll zu behandeln und für sie auch zu sorgen. Nun, in dieser Abwesenheit des Herrn passiert es, dass dieser Knecht seine Aufgabe nicht mehr richtig ausführt. Er fängt an, seine Mitarbeiter zu schlagen und er selbst fängt einen sündenlastigen Lebensstil an. Also irgendwas hat er nicht ganz verstanden. Die Theologie spricht davon, dass dieses Gleichnis die Gefahr anspricht, dass jemand die Zukunft aufgibt, und in der Gegenwart versinkt. Also nicht mehr an die Zukunft denkt und im Strudel des Gegenwärtigen, in den Strudel sich mit hineinziehen lässt. So weit mal dieses zweite Gleichnis. Entschuldigung, das erste Gleichnis. Das zweite Gleichnis, das ist uns wahrscheinlich eher bekannt. Hier haben wir es mit den 10 Jungfrauen zu tun, die auf den Bräutigam warten. Sie sind alle auf die Hochzeit gespannt. Wer geht nicht gerne auf Hochzeiten? Wir alle. Doch nur 5 von ihnen sind vorbereitet. Sie haben eine Haltung des Wachseins und ihre Lampen brennen, weil sie Öl haben. Und das Öl symbolisiert den Geist Gottes. Durch das Brennen ihrer Lampen bei der Ankunft des Bräutigams zeigen sie an, dass sie wirklich vorbereitet waren und so weit vorbereitet waren, dass sie auch mit die Hochzeit feiern konnten. Weil die anderen 5, wir wissen das, mussten erst Öl besorgen und dann war es zu spät. Sie fanden keinen Platz mehr bei der Hochzeitsgesellschaft. Hier spricht die Theologie auch dieses Gleichnis an und sagt, hier geht es darum, hier spricht man davon, die Zukunft ganz nahe zu wähnen und mit Zeit und Gegenwart nicht mehr zu rechnen. Also in anderen Worten, man ist so auf das Zukünftige fokussiert, dass man das Gegenwärtige nicht mehr bewältigt. Und jetzt kommen wir zu unserem dritten Gleichnis. Es geht, wie wir gelesen haben, um 3 Knechte. 2 von ihnen handeln richtig mit dem anvertrauten Vermögen, einer davon nicht. Es kommt der Tag der Abrechnung und der dritte Knecht wird nicht geehrt. Die ersten beiden werden geehrt und finden auch Eingang und Eintritt. Und der dritte Knecht wird hinausgekickt, sage ich jetzt mal, wo Heulen und Zähneklappern ist, wie es auch Luther übersetzt. Hier spricht die Theologie davon, hier mahnt das Gleichnis, wie Zeit und Gegenwart unter dem Blick auf die gewisse Zukunft gefüllt werden müssen. Also in anderen Worten, wie können wir unsere Wartezeit richtig ausfüllen? Was ist das Richtige zu tun? Was steht für uns an? Was ist unser Auftrag? Um das geht es in unserem heutigen Gleichnis. Ich möchte noch ein paar Details nennen, bevor ich auf 3 Merkmale komme. Das erste ist, das Vermögen ist nicht das eigene Vermögen. Es ist Vermögen, das anvertraut ist. Also beim Gleichnis geht es nicht darum, um das eigene Gut oder das eigene Vermögen. Die Knechte arbeiten auch nicht für sich selbst oder für ihren eigenen Reichtum, sondern sie haben fremdes Gut anvertraut bekommen. Wichtig ist auch zu erkennen, dass es bei dem anvertrauten Gut um Wachstum geht, um Multiplikation. Und die Multiplikation zieht sich durch die ganze Schrift. Alles im Reich Gottes ist auf Multiplikation angelegt. Auf Vermehrung, auf Wachstum. Wenn etwas stillsteht, dann ist es eine Gefahr. Wenn etwas zugrunde geht, dann ist es ein Warnzeichen. Das Reich Gottes ist so in sich angelegt, dass es immer nach vorne geht. Mit Gott geht es immer nach vorne, mit Gott geht es immer weiter, mit Gott gibt es immer eine Zukunft, weil der Geist Gottes dahinter steht. Und wenn wir das mal im großen Kontext betrachten, die Heilsgeschichte, wir befinden uns im Advent und Jesus wird wiederkommen und Gott wird die Geschichte eines Tages zusammenklappen wie ein Buch. Ist das nicht wunderbar? Das zeigt uns, Gott hat einen Plan. Bei ihm geht alles nach vorne. Damit möchte ich euch auch trösten, Geschwister. Auch in eurem Leben, in unserem Leben geht es weiter. Auch wenn wir nicht immer den Tag sehen, wie wir das auch heute Morgen schon so wunderbar gehört haben. Es geht um Vervielfältigung, Und wichtig ist auch hier zu beachten, einerseits haben wir es mit etwas zu tun, was nicht unser eigenes ist. Es wird uns anvertraut von diesem Herrn, von Gott in unserem Zusammenhang. Auf der anderen Seite wird von uns erwartet, dass wir mit dem Anvertrauten arbeiten. Es bedeutet, dass wir mit Gott zusammenarbeiten. Arbeit im Reich Gottes, Geschwister, ist immer eine Zusammenarbeit mit Gott. Was wir tun können, sollen wir tun, und was wir nicht tun können, wird Gott tun. Paulus sagt einmal in 1. Korinther 3, Vers 6 bis 7, dass Gott es ist, der das Gedeihen gibt. Aber ich pflanze, sagt Paulus, und Apollos begießt. Ist das nicht wunderbar? So eine Teamarbeit. Ich möchte euch wirklich Appetit machen für die Arbeit im Reich Gottes. Das ist Teamarbeit, Geschwister. Das ist nicht ein, jetzt bin ich ganz alleine, jetzt strampel ich mich ab. Nein, es ist wirklich eine Teamarbeit. Den Knechten wird ein klarer Dienstauftrag erteilt. Da gibt es auch keine Diskussion. Das ist auch interessant. Da wird keine Diskussion losgetreten. Es ist sozusagen keine Wahlmöglichkeit, keine Option. Es ist ein klar definierter Auftrag. Jeder erhält ein Talent oder zwei oder fünf, nachdem. Darauf komme ich noch zu sprechen. So dranbleiben und investieren, das möchte ich uns mitgeben heute Morgen. Und da möchte ich drei Merkmale mal betrachten. Das erste ist, zwischen dem Jetzt und Hier und dem Morgen und in der Zukunft leben. Wie kann das passieren? Wie können wir das umsetzen? Nun, wir leben, muss ich zugeben, in einer Spannung. Wir feiern heute den Advent und erwarten die Wiederkunft unseres Herrn. Wir können uns so auf das Morgen, auf die Wiederkunft Jesu konzentrieren, dabei aber das Heute und die Gegenwart völlig ausblenden und sagen, geht mich nichts mehr an. Das ist die große Spannung und das ist auch die Gefahr. Wir können uns andererseits so auf die Gegenwart konzentrieren, dass wir unseren Dienst, unsere Tätigkeit für Gott missbrauchen oder auch vernachlässigen oder überhaupt keinen Grund mehr sehen, aktiv zu werden, weil uns ja als Gläubige, ein Zitat, Glaube. Das heißt, Werke müssen aus dem Glauben herauskommen. Ist es nicht die Liebe Christi, die uns dann zu guten Werken leitet? Nicht nur zu Werken, sondern zu guten Werken. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass ich meinem Bruder und meiner Schwester Gutes tue. Dass ich ihnen vergebe, wenn sie mich um Vergebung bitten. Dass ich komme und sage, sorry, ich habe einen Fehler gemacht. Dass unsere zwischenmenschlichen Beziehungen durch Liebe mit Liebe markiert sind und durch Liebe mit Liebe durchdrängt sind, das wird uns die Welt dann auch an uns sehen können. Ob wir in der Liebe brennen zueinander. Wir können im Reich Gottes einer bestimmten Tätigkeit nachgehen, das möchte ich auch noch kurz ansprechen, zwischen dem Hier und Jetzt und dem Morgen und der Zukunft leben. Aber unser Herz kann nicht 100% dabei sein. Geschwister, wenn das Herz nicht 100% dabei ist, in dem, was wir im Reich Gottes tun, dann versäumen wir etwas. Dann versäumen wir das Echte. Und dann blenden wir auch die Prioritäten Gottes aus. Dann geht es um unsere Prioritäten. Dann geht es um unsere Ziele für unser Leben. Und die liegen manchmal völlig anders als Gottes Ziele. Aber ich möchte uns die Frage stellen, was möchte Gott von dir in deinem Leben? Priorisieren wir Gottes Ziele in unserem Leben? Richten wir unser Leben nach Gottes Ziel aus, heute, bevor Jesus wiederkommt? Das zweite Merkmal ist, im Gleichnis lesen wir, dass mit den eigenen Fähigkeiten gearbeitet wird. Im Gleichnis werden unterschiedliche Werte vergeben, 5 Talente, 2 Talente und 1 Talent. Und die Vergabe, wie dieses Vermögen weitergegeben wird, basiert auf der Grundlage nach der Tüchtigkeit des Einzelnen. Das heißt, nach dem eigenen Vermögen. Und das ist interessant. Im Urtext wird hier das Wort Dynamis verwendet. Und das schwingt schon in uns etwas nach. Da denken wir wahrscheinlich alle an unseren Dynamo von früher am Fahrrad, der die Kraft aufgebracht hat, um so ein kleines Lämpchen zum Brennen zu bringen an unserem Fahrrad. Hier mit dieser Dynamis, da wird die innenliegende Fähigkeit angesprochen, das in uns liegt und das uns zum Beispiel auf eine physische, auf eine körperliche Art und Weise ein ganz bestimmtes Vermögen verleiht. Oder, ich drück's mal anders aus, dass wir geistig gut drauf sind, intelligent drauf sind, dass wir körperlich gut drauf sind, dass wir vielleicht auch politisch gut drauf sind und auch militärisch. Das ist der Hintergrundgedanke von diesem Vermögen. In anderen Worten, jeder von uns hat von Gott ein Talent bekommen. Das kann sein, dass wir zum Beispiel gut sind in dem, was wir handwerklich tun. Wir sind gute Handwerker. Und ich freue mich immer, wenn ich gute Handwerker bei uns im Hause habe, dann frage ich immer, darf ich ihnen über die Schultern schauen? Dann kann ich nämlich was lernen. Es gibt auch die, die intellektuell gut drauf sind, hochbegabt. Das sind zum Beispiel die Programmierer oder die Mathematiker. Unglaublich, was die auf dem Kasten haben. Es gibt aber auch die Grafiker. Es gibt auch die Köchinnen und die Bäckerinnen. Vielleicht gehörst du dazu, begabt zu sein in dem Bereich. Wow, das ist fantastisch, klasse. Wir haben irgendwo unser Talent. Das kann, wie gesagt, im körperlichen Bereich sein, dass wir wirklich gut mit unseren Händen sind. Das kann im intellektuellen Bereich sein, dass wir gut mit Zahlen sind, dass wir gut mit allem, was, wo wirklich viel verlangt wird von unserem Gehirn, auch dann wir gut drauf sind. Es kann aber auch sein, dass wir vielleicht im politischen Bereich gut sind. Dass wir merken, Mensch, ich tue da gar nichts, aber die Leute kommen immer auf mich zu. Ich ziehe die Leute an. Vielleicht bist du auch ein Extrovertierter und sprichst gerne und deshalb kommen die Leute auf dich zu. Ist eine Gabe. So, ich möchte uns sensibilisieren für die Fähigkeiten, die Gott in uns hineingelegt hat. Unser Gleichnis zeigt, dass der Herr über die Fähigkeiten und die Leistungsfähigkeit des Einzelnen weiß. Einer hat 5 Talente und der andere hat 2. Ich weiß nicht, wie du dich persönlich einschätzt. Vielleicht gehörst du zu denen, die 5 Talente haben. Ich habe in meinem Dienst, in den Jahrzehnten meines Dienstes im Reich Gottes Menschen erlebt, die 5 Talente hatten. Ich kann euch sagen, die haben geackert. Die haben gearbeitet. Aber mit einem Elan, mit einer Freude, mit einer Begeisterung. Da stand ich nur nebendran und ist gewaltig. Aber es gibt auch die, die nicht so viel arbeiten können. Und vielleicht gehören wir zu denen dazu, die nur 2 Talente bekommen haben. Im Großen betrachtet macht es Sinn, dass Gott jemanden 5 Talente gibt, der schon 5 hatte, und 2 Talente gibt, der schon 2 hatte, weil Gott uns ja genau kennt. Er hat uns ja erschaffen. Er hat uns ein ganz gewisses Charakterprofil gegeben und er hat uns auch ein ganz bestimmtes Talentprofil gegeben. Also weiß Gott, wie viel er uns zumuten kann. Und das ist interessant. Das heißt, Gott wird uns nie überlasten mit dem, was wir können. Aber er möchte, dass wir es einsetzen und dass wir es vervielfältigen. Ist auch interessant, an keinem dieser Punkte in diesem Gleichnis, an keinem Punkt vergleicht der Herr den einen Knecht mit dem anderen. Das ist interessant. Das heißt, wenn du ein Mensch mit 2 Talenten bist, wird Gott dir nie sagen, warum hast du keine 5? Gott wird immer auf die 2 zurückkommen. Wenn du 5 bekommen hast, wird er mit den 5 auf dich zukommen. Aber Gott vergleicht nicht uns mit den anderen. So, ich möchte dir Mut machen, vergleiche dich nicht mit den anderen. Es gibt immer Leute, die besser sind wie du. Es gibt immer Leute, die mehr können wie du. Aber das soll dich nicht abhalten, dem Herrn trotzdem zu dienen. Amen. Arbeiten ist Mühe, das ist klar. Im Schweiße deines Angesichtes sollst du dein Brot essen und das gilt auch im geistlichen Bereich. Die geistliche Arbeit ist viel mit Mühe und Schweiß und Arbeit verbunden. Ich möchte euch, wenn ihr heute Nachmittag Zeit habt, 2. Korinther Kapitel 6 als Leselektüre mitgeben. Da spricht Paulus sich aus über seinen Dienst. Wow. Da ging es um Gemeindegründungen. Da ging es um Gemeindebetreuung. Und was hat der Mann alles erlebt? Das waren nicht immer nur diese Hochzeiten, wo Menschen zum Glauben gekommen sind. Das waren auch die Zeiten, wo er mit Steinen beworfen wurde. Wo er verbal angefochten wurde. Das ist der geistliche Dienst mal von einer ganz anderen Seite. Aber das ist auch die Realität. Und doch, und das können mir viele bestätigen, Bruder Hansi, du auch, es ist die schönste Arbeit, die es gibt. Amen. Arbeiten für den Herrn, etwas für meinen Heiland zu tun, ist das Schönste, was es gibt. Das ist die Erfüllung, nach der wir uns oft so sehnen. Und die können wir mit nichts anderem wettmachen, mit nichts anderem kompensieren. Die Arbeit für unseren Herrn ist das, was uns letztendlich Erfüllung gibt. Weil wir wollen ihm ja etwas zurückgeben auch. Er hat ja für uns alles getan. Dann ist es ja nur logisch zu sagen, ja, das hast du für mich getan, was kann ich für dich tun? Gott ist auch der beste Arbeitgeber. Das muss ich auch dazu sagen. Er überrascht, hält sich oft zurück, ist oft ruhig, aber er weiß Bescheid und er kennt seine Knechte durch und durch. Darüber möchte ich noch sprechen. Merkmal 3, die richtige Einstellung und Haltung besitzen. Wenn wir nochmal uns mit diesem Gleichnis beschäftigen, dann fällt uns auf, dass es hier um Beziehung geht und um Vertrauen. Es geht um Beziehung und Vertrauen. Es ist der Herr, der sein Vermögen seinen Knechten anvertraut. Und das ist ein verantwortungsvoller Umgang hier und Vorgang, der mit Vertrauen zu tun hat. Ich möchte euch kurz diese Prüfungsfrage stellen. Wenn du heute ganz spontan, heute Nachmittag, für 10 Jahre ins Ausland reisen müsstest und du hättest zu Hause 50.000 Euro an Bargeld und heute haben die Banken geschlossen, an wen würdest du dich richten, zu wem würdest du gehen und ihm die 50.000 Euro anvertrauen und sagen, ich muss schnell weg, ich komme wieder, ich kann nichts mehr tun, ich vertraue dir das an. Ich möchte den Punkt nur aufbringen, um uns zu sensibilisieren, dass es dem Herrn auch etwas kostete. Das war nicht leichtfertig gemeint, sondern das hat mit Beziehung zu tun. Arbeit im Reich Gottes beruht in erster Linie auf Beziehung zu Gott. Die Beziehung, Geschwister, kommt vor der Vergabe von Talenten. Das Wesen, wer jemand ist, kommt vor der Vergabe von dem, was jemand tut oder von dem, was jemand tun kann. Wir sind zuerst, bevor wir etwas tun. Das lesen wir in 1. Mose Kapitel 1 und 2. Wir wurden erst erschaffen und erhielten dann einen Auftrag. Das bedeutet, die Arbeit ist wichtig, aber was noch viel wichtiger ist, ist Beziehung. Meine persönliche Beziehung zu Gott. Bei Gott kommt Beziehung und Identität immer vor der Frage nach dem Dienst. Aber aus dem Dienst entstehen dann die Früchte. Jesus sagt, Johannes 15, Vers 5, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Identität, wer in mir bleibt, Identität, und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Es wird keine Früchte geben ohne Beziehung, Geschwister. Zur Einstellung und Haltung gehört auch das Element der Ehrfurcht. Und hier haben wir echt ein Problem in unserem Text. Ich glaube, das war der Knackpunkt bei dem dritten Knecht. Wir lesen davon, dass er sich fürchtete vor dem Herrn. Aber es ist ein Unterschied, ob ich jemand fürchte oder ob ich jemand mit Ehrfurcht begegne. Da steckt ja auch das Wort Furcht drin. Aber das ist ein großer Unterschied. Letzten Endes hatte dieser Knecht keine Beziehung, oder ich nenne es mal vorsichtig, eine gestörte Beziehung zu seinem Herrn. Wir sehen das auch in den Worten, die er verwendet, diese Ausreden und die Anschuldigung. Neben den Anschuldigungen und den Ausreden des Knechtes, er wagt es, seinem Herrn so zu begegnen. Und sein Herr lässt sich auf diese Diskussion auch ein. Aber er stellt ihm eine Frage zurück. Wirklich? Bin ich das wirklich, so wie du mich siehst? Und dann stellt der Herr eine Sache richtig. Und das ist die Wirklichkeit. Die bringt der Herr in unserem Gleichnis hier auf den Punkt. Und das ist ein niederwerfendes und ein niederschlagendes Zeugnis über diesen Knecht. Du böser und fauler Knecht. Wow. Also kurz und knapp. Bös und faul in Vers 26 und in Vers 30 wird der Knecht sogar noch einmal weiter bezeichnet als unnütz. Du bist zu nichts Nütze. Im Grunde fehlt es diesem Knecht an einer ehrlichen und vertrauensvollen Beziehung zu seinem Herrn. Die persönliche Wahrnehmung seines Chefs, ich nenne ihn jetzt einfach mal Chef, war durch Furcht gekennzeichnet. Ihm fehlte es schlicht an der Ehrfurcht. So die Frage ist, was ist Ehrfurcht? Und die Frage an unsere Älteren, an uns als Ältere ist jetzt hier, an wen wenden wir uns, wenn wir etwas über Definitionen wissen wollen? An den guten alten Duden, nicht wahr? So Duden sagt, Ehrfurcht wird definiert als eine hohe Achtung, achtungsvolle Scheu, Respekt vor der Würde, Erhabenheit einer Person, eines Wesens oder einer Sache. Wow, das ist eine gute, sehr gute Definition, finde ich. So, was drückt die Ehrfurcht nun aus? Sie drückt Beziehung aus, sie drückt Anerkennung aus, sie drückt Hingabe aus, sie drückt Unterordnung aus, sie drückt Verbundenheit aus, sie drückt Liebe aus, Leidenschaft und als Folge davon Aktivität und Investition. Das ist die Basis, die Ehrfurcht. Und das ist der Knackpunkt. Wer ist Gott für uns? Wie sehen wir Gott für uns? Wie behandeln wir Gott für uns? Wie ist unser Verhältnis zu ihm? Und ich glaube, die Schrift will uns helfen zu verstehen, um was es hier geht. Geschwister, wir brauchen Respekt vor Gott. Wir brauchen eine Haltung, Herr, du bist erhaben über alles. Wir brauchen auch eine Haltung der Verbundenheit und der Unterordnung. Ja, manches Mal, Geschwister, müssen wir auf unsere Knie gehen und sagen, du bist der Herr, nicht ich. Es geht um deine Sache, nicht um meine Sache. Es geht um deine Ehre, nicht um meine Ehre. Solche Dinge passieren uns auch oft im Dienst und die lässt Gott auch zu, weil er letztendlich möchte, dass unser Herz stimmt, dass unser Herz ganz bei ihm ist. Prediger 12, Vers 13 sagt, lasst uns die Hauptsumme aller Lehre hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das gilt für alle Menschen. Das ist eigentlich eine gute Zusammenfassung der heutigen Predigt. Fürchte Gott und halte seine Gebote. So Ehrfurcht, Geschwister, ist eine Haltungssache, aber daraus resultiert auch Erfüllung. Daraus kommt auch eine Zielstrebigkeit. Die Frage, die ich mir gestellt habe bei diesem dritten Knecht, der das Talent ja vergraben hat, er hat es ja nicht mal bei sich zu Hause gehabt, er konnte es ja nicht mal anschauen, er hat es nur vergraben, weggetan, ignoriert. Ich habe mir die Frage gestellt, wofür lebt dieser unnütze Knecht eigentlich? Wenn er schon nicht mit dem Vermögen handelt, was tut er den ganzen Tag? Was ist seine Lebensaufgabe? Mit was beschäftigt er sich? Mit was verschwendet er? Auf was verwendet er? In was investiert er seine Lebenszeit? Das ist eine offene Frage. Was uns dieses Gleichnis zeigt, ist, es ist ein Vorrecht, für einen hohen Herrn in den Dienst eingebunden zu sein. Das Arbeiten und Investieren ist Ausdruck meines Respekts vor der Würde meines Herrn und Ausdruck meiner Liebe zu ihm. Ich möchte zurückkommen. Wir leben im Advent in der Spannung zwischen gar nichts tun einerseits, weil wir warten oder weil wir rückfällig geworden sind und wir wachen. Letzten Endes geht es in unserem Leben als Gläubige darum, für Jesus zu leben und für ihn unterwegs zu sein und tätig zu sein. Ich möchte hierzu einen Auszug aus einer Andacht euch mal vorlesen. Ich habe das auch auf der Folie mitgebracht. Ich lese auch in meiner persönlichen stillen Zeit den Andachtskalender. Und da war jetzt am Freitag dieser Abschnitt vorhanden hier. Und da dachte ich, der trifft sehr gut auf dieses Gleichnis zu. Wir haben Anteil am ewigen Leben. Und jetzt möchte Gott durch uns in dieser Welt handeln. Wir haben das Vorrecht, an der Ewigkeit teilzuhaben. Als Gotteskinder, geführt vom Heiligen Geist, dürfen wir teilnehmen an ewigen Werken, die unvergänglich sind. Wir leben nicht mehr für uns selbst. Wir wollen uns entscheiden, dafür zu leben, dass auch andere Menschen die Ewigkeit mit Christus empfangen. Wie glücklich sind wir, wenn wir mit dieser Vision hier auf Erden sind, dann werden wir wieder Freude haben an dem Guten, das wir sehen, bei all unseren Mühen, weil wir wissen, dass es ein Geschenk Gottes ist. Geschwister, ich möchte euch wirklich ermutigen. Wir leben im Advent. Ich möchte euch ermutigen, für Jesus zu leben. Bleib dran, lass dich nicht abbringen. Investiere in das Reich Gottes. Wie kann das geschehen? Nun, ich möchte einfach auch mal ein bisschen praktisch werden. Wie kann das aussehen? Das kann etwas mit dem Gemeindedienst oder mit einem Dienst hier in der Gemeinde zu tun haben, aber es muss es nicht. Wichtig ist zu wissen, du bist ein Gotteskind und du möchtest für Gott etwas tun. Als wir morgen hereingekommen sind, habe ich gesehen, dass ihr schon einiges tut, vieles tut, kostenlose Hausaufgabenbetreuung anbietet.
Wow.
Was für eine wunderbare Schnittstelle nach draußen. In Anführungszeichen, nach draußen. Welche anderen Möglichkeiten gibt es? Vielleicht bist du introvertiert. Vielleicht stehst du nie auf einer Bühne. Du bringst kein Wort heraus. Du kannst nicht vor der Masse sprechen. Kein Problem. Fang an, über deine Gaben nachzudenken. Vielleicht hast du die Gabe der Gastfreundschaft. Lad doch einfach mal deine Arbeitskollegin zu dir nach Hause ein. Auf ein Kaffeekränzchen. Das kann ganz im Kleinen passieren. Zeige dieser Arbeitskollegin, welche Talente dir Gott in dein Leben gegeben hat. Lass Gottes Liebe durch dieses Kaffeekränzchen hindurchgehen. Das sind kleine Aufgaben, aber in Gottes Augen groß. Vielleicht hast du 2 Talente bekommen, vielleicht 5 Talente. Wir müssen das immer auch abwägen. Vielleicht braucht es hier in der Gemeinde einen Dienst und du weißt, könnte ich eigentlich mitarbeiten? Sag mir zu, spüre ich schon lange. Bitte melden. Bin auf die Webseite gegangen gestern noch von der Gemeinde. Melden, okay? Melden. Die Gemeinde, wir brauchen uns miteinander. Wir brauchen uns gegenseitig. Wir brauchen immer Mitarbeiter. Vielleicht möchtest du im Jugendbereich anfangen. Vielleicht möchtest du im Putzteam. Vielleicht bist du gut im Putzen. Und das sage ich mit großer Achtung. Ich habe in meinem Zivildienst Putzfrauen kennengelernt. Diakonissen, wo Einzelne den ganzen Tag geputzt haben. 8 Stunden. Wow. Da war ich auch wieder nebendran gestanden und habe nur so geguckt. Eine Begabung, ein Herz, das ist meine Aufgabe. Gott fragt nicht danach, ob du hier vorne stehst oder putzt. Er sieht das Herz. Das ist ihm wichtig, Geschwister. Vielleicht musst du dein Leben neu ordnen. Vielleicht erkennst du durch dieses Gleichnis heute Morgen, ich muss mein Leben neu überdenken. Was werde ich im nächsten Jahr tun? Vielleicht denkst du schon ans nächste Jahr. Vielleicht brauchst du eine bessere theologische Bildung. Steig ein beim ILD. Oder ein weiterer Schritt, geh auf ein theologisches Seminar. Wo sind deine Talente? Wo möchte Gott, dass du wirst, dass du bist in Zukunft und was aus dir wird? Wie viel Zeit verbringen wir tatsächlich damit, Menschen zu Gott zu führen? Wie beabsichtigt und wie gewollt nehmen wir ganz bewusst unsere Möglichkeiten wahr? Und ich glaube, da gehört auch ein gutes Stück an Strategie dazu, einen Plan zu haben. Was möchte ich erreichen? Wie möchte ich das erreichen? In welchem zeitlichen Rahmen möchte ich das erreichen? Und dafür zu beten. Wir können auf Jesus hinweisen, wir können Menschen einladen, ihn als ihren Herrn anzunehmen. Wir können Frauen mitnehmen zum Frauentreffen, Männer mitnehmen zum Männertreffen. Sei tüchtig. Sei tüchtig. Wie schätzt du dich selbst ein? Noch einmal. Vielleicht bist du jemand, der sagt, 5 Talente habe ich nicht. Musst du auch nicht. Wird Gott von dir nie erwarten. Aber vielleicht hast du 2. Vielleicht hast du auch nur 1. Ich möchte euch ermutigen, arbeitet selbst mit einem Talent. Nicht eingraben, nicht vergleichen, sagen, ich habe jetzt nur 1 bekommen, der andere ist besser wie ich. Nein. Bei Gott gilt eine andere Mathematik. Eine andere. Er hat eine andere Perspektive. Es geht letztendlich um Ehrfurcht und Treue. Treue. Wo können wir treu sein Gott gegenüber? Wenn wir uns mit anderen vergleichen, werden wir immer verlieren. Arbeite mit deiner Lebenszeit. Arbeite mit deinem Vermögen. Arbeite mit dem, was du kannst. Arbeite mit deinem Energieaushalt. arbeite mit deinen Möglichkeiten, arbeite auf deinem Level, so wie Gott es dir gegeben hat. Und das ist Erfüllung. Und zuletzt besitze auch die richtige Einstellung und Haltung. Pflege und kultiviere deine Beziehung zu Gott und respektiere Gott. Gott sagt auch manchmal Nein. Gott ist kein Ja-Sager. Er sagt auch manchmal, nein, das ist jetzt nicht für dich. Das ist für jemand anderen, das ist für deinen Bruder, für deine Schwester. Wenn wir die Ehrfurcht vor Gott verlieren, Geschwister, verlieren wir alles. Lass dich auf diesen göttlichen Auftrag ein. Als Christ ist das Beste, was du tun kannst. Ein Leben für Gott. Amen.